Heute im New Lawyers Podcast Lucy Chebut, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht bei der Kanzlei Raue.
Also ich sehe, es sind ganz viele Familienformen nicht erfasst von dieser rechtlichen Regelung. Das ist diskriminierend und es ist vor allen Dingen deswegen problematisch, weil die Kinder, die sich ja nicht aussuchen können, in welche Konstellation sie geboren werden, dadurch rechtlich weniger abgesichert sind oder massiv unterversorgt sind im Recht, weil sie, obwohl sie beispielsweise in eine Ehe von zwei Frauen hineingeboren werden, als das Kind einer alleinerziehenden Mutter gelten, mit allen Konsequenzen, die damit zusammenhängen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Lucy Chebut ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht bei der Kanzlei Raue. Wie sie in Jura als ihr Zweitstudium und speziell im Familienrecht ihre Leidenschaft fand, wie man sich das Familienrecht in einer großen Kanzlei vorstellen kann und welche feministischen Rechtsthemen sie so beschäftigen, das sind unsere spannenden Themen heute. Schön, dass du da bist, Lucy Chebut.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
So, und jetzt kommt gleich die allerschwerste Frage zum Anfang, die Icebreaker-Frage. Und die hat es auch in sich. Man muss ja tatsächlich ein bisschen nachdenken. Und deswegen hattest du zum Glück schon kurz Zeit, darüber nachzudenken. Aber du musst sie natürlich trotzdem beantworten. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, welchen Traum hast du dir zuletzt erfüllt?
Ja, das finde ich wirklich eine ganz schwere Frage und ich habe lange drüber nachgedacht und kann sie, glaube ich, nur so halb beantworten, weil ich bin gerade noch dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich schreibe nämlich gerade an einem Buch, an einer Dissertation, die fast fertig ist.
Oh ja.
Aber genau, der Traum ist noch nicht ganz in Erfüllung gegangen, aber ich bin auf dem Weg dahin.
Das ist gut. Ich finde nämlich auch gar nicht so einfach zu sagen, welchen Traum man sich quasi als nächsten erfüllen wollen würde. Und es ist aber eigentlich ganz gut, mal etwas darüber zu reflektieren. Und dann stellt man schon auch häufig fest, was man alles schon geschafft hat, was alles auch schon so hinter einem liegt, ne? Und Dissertation ist natürlich auch ein etwas aufwendigeres Projekt, wenn man nebenher Vollzeit arbeitet.
Ja, total. Aber genau, was du sagst zu den Träumen und so. Also ich habe auch gedacht, eigentlich lebe ich so, dass ich versuche, gar nicht so große Träume zu haben, sondern irgendwie auch die mir direkt zu erfüllen. Und insofern, genau, also eine total spannende Frage, um über eigene Perspektiven und Lebenswünsche nachzudenken.
Absolut. Vielleicht ist es auch gut, wenn man einem gar nicht mehr so viel einfällt, was man in der Zukunft sich noch erfüllen möchte, weil man das irgendwie permanent integriert. Naja, kommen wir mal zu den juristischen Themen hier. Wie so viele, muss ich sagen, weil ich häufig mit Leuten spreche, war Jura nicht deine erste Wahl. Was dich aber von vielen anderen unterscheidet, ist, dass du tatsächlich auch noch etwas anderes vorher studiert hast. Also ich höre ganz oft, dass die Leute sagen, ach, Jura wollte ich eigentlich gar nicht machen, habe ich dann aber gemacht, kam quasi einfach so. Und bei dir war es ja tatsächlich so, dass du wirklich was anderes studiert hast. Magst du mal erzählen, wie, also erstmal, was du studiert hast natürlich und wie es dann zu deinem Zweitstudium Jura kam?
Ja, sehr gerne. Ich wusste eigentlich nach dem Abitur, dass ich jedenfalls Jura nicht machen will und habe deswegen was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich Gender Studies und Islamwissenschaften studiert in Berlin und habe dann irgendwie im Laufe des Studiums bin ich in Berührung gekommen mit Jura über eine Stelle, die ich als studentische Hilfskraft hatte, am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien. Das ist so ein Kombi-Lehrstuhl. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie spannend Jura ist und wie wichtig rechtliche Fragen sind. Und dann dachte ich irgendwie, ja, ich will das Recht nicht nur von außen und sozusagen aus einer Außenperspektive betrachten, sondern ich will gerne verstehen, wie das von innen funktioniert. Und dann habe ich mich nach dem Studium der Gender Studies und Islamwissenschaften noch für ein Zweitstudium Jura entschieden.
Das Zweitstudium Jura klingt irgendwie total absurd, weil Jura halt natürlich irgendwie so ein Studium ist, was eigentlich auch in sich schon zwei Studien quasi von der Länge her zumindest enthält. Trotzdem also sehr beeindruckend. Mich interessiert aber trotzdem nochmal so diese Kombination von öffentlichem Recht und Gender Studies. Kannst du dich noch erinnern, was es so für Fragen waren, mit denen ihr da zu tun hattet oder was da so die Inhalte waren?
Ja, also insgesamt ist der Lehrstuhl eine ganz spannende Institution. Das war einer der ersten Orte, wo man tatsächlich Jura dezidiert aus einer Gender Studies Perspektive machen konnte. Das ist der Lehrstuhl von Susanne Bär hier in Berlin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und es sind quasi alle Fragen, die irgendwie mit Gleichheitsrechten zu tun haben, die da eine Rolle spielen. Und ich habe beispielsweise gearbeitet in einem Projekt, da ging es um Gleichstellungspolitiken in der EU. Und wir haben uns quasi angeguckt, wie müssten eigentlich Policymaker ausgebildet sein und was brauchen die für Wissen, für Kompetenzen, um tatsächlich geschlechtergerechte Politik, Rechtspolitik auch umsetzen zu können.
Ja, es macht natürlich Sinn, dass du dann gedacht hast, da möchtest du vielleicht sogar eher noch auf die andere Seite, nämlich derjenigen, die im Recht arbeiten, wechseln oder sich damit beschäftigen. Und du bist dann irgendwie zum Familienrecht gekommen. Wie ist das denn gewesen?
Ja, das war eigentlich ein totaler Zufall, weil dieser Staat über die Perspektive des öffentlichen Rechts hat es jetzt nicht unbedingt nahegelegt, dass ich mal im Zivilrecht lande. Und ich habe im Schwerpunkt in meinem Studium die anwaltliche, zivilrechtliche Perspektive gewählt und hatte da Vorlesungen und Seminare im Familienrecht aus notarieller Perspektive, aus anwaltlicher Perspektive. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie diese Fragestellungen, die packen mich total und sprechen mich irgendwie in einer besonderen Weise an. Und ja, dann habe ich gedacht, eigentlich Familienrecht gilt ja immer so ein bisschen als das machen so Feldwald- und Wiesenanwälte und hat irgendwie keinen so guten Ruf. Das habe ich natürlich auch so gelernt im Studium und davon habe ich mich aber nicht abhalten lassen, sondern ich dachte, ich will das jetzt mal rausfinden, was man mit Familienrecht eigentlich alles machen kann und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es ein sehr komplexes und sehr vielfältiges Rechtsgebiet ist, was alles andere als unterkomplex und Feldwald und Wiese ist.
Ja, du hast total recht. Das Familienrecht wird immer ein bisschen, ich will nicht sagen belächelt, aber ich würde sagen, so als komplexes Jura am Hochreck-Thema wird es nicht betrachtet. Es wird außerdem als ein Frauenthema betrachtet, weil es ist ja Familie, hat ja mit Familie zu tun, also ist natürlich ein Frauenthema. Und man hat schon aber jetzt mal, würde man sagen, ich bin jetzt nicht ultra-biased generell unterwegs, aber man hat schon eher ein Bild von einer kleineren Kanzlei, wenn es zumindest um die anwaltliche Seite geht. Und du wiederum bist aber überhaupt nicht in einer kleinen Kanzlei, sondern du bist bei Raue. Vielleicht kannst du kurz was zu Raue sagen, was das für eine Kanzlei ist. Und vor allem interessiert mich, warum hast du dich damals für Raue entschieden?
Ja, also Raue ist eine Wirtschaftskanzlei, manche sagen Großkanzlei, manche mittelständische Kanzlei. Und ist jetzt eher nicht so in einem Feld unterwegs, wo es eben Familienrecht gibt. Es ist eine der wenigen Großkanzleien, die Familienrecht auch anbieten. Und ich hatte mir eben, nachdem ich im Studium gemerkt habe, irgendwie interessiert mich das Familienrecht in einer besonderen Weise, für das Referendariat vorgenommen. Ich will jede Station irgendwie familienrechtlich wählen, soweit das geht. Und dachte gleichzeitig, ich möchte das Referendariat nutzen, um nochmal Kontexte kennenzulernen, die ich noch nicht kenne und die mir erstmal auch so ein bisschen suspekt sind oder wo ich mir nicht vorstellen kann, dass ich da mal arbeiten will. Und so bin ich eben drauf gekommen, als eher sozusagen feministisch im linken Spektrum verortete Person, ach, ich gehe in eine Großkanzlei und gucke mir das mal von innen an. Und das war der Grund, warum ich dann zu Raue gekommen bin, weil es hier eben eine große Familienrechtsabteilung gibt und ich hier nochmal das Familienrecht aus einer sehr hochkarätigen und vielseitigen anwaltlichen Perspektive kennenlernen konnte. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich hier auch meinen Berufsanfang gemacht habe und mittlerweile sehr gerne und schon ein paar Jahre Anwältin bin.
Ja, offensichtlich hat sich das Bild da etwas verändert. Ich finde es total interessant, Familienrecht in einer Großkanzlei. Man kann sich erstmal, finde ich, nicht so viel darunter vorstellen. Man verortet es auch da nicht. Aber das ist ja nun mal das, was du machst. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was sind denn so die Themen? Sind es die gleichen Themen wie sonst auch oder was ist sozusagen der Unterschied?
Also grundsätzlich sind es die gleichen Themen, die auch in kleineren Kanzleien anfallen. Das heißt, wir machen Familienrecht querbeet von der Scheidung über den Ehevertrag bis hin zur Kindschaftssache, Streit um Umgang und Sorgerecht. Was es hier für mich von Anfang an besonders gemacht hat, ist, dass ich die Fragestellungen außerordentlich vielfältig finde. Wir haben viele internationale Mandate. Es stellen sich Fragen, mit denen Leute vielleicht auch deswegen zu einer größeren Kanzlei gehen, weil sie denken, ich brauche hier wirklich Leute, die sich intensiv damit beschäftigen können, und die bezahle ich dann auch dafür. Und Raue ist eine Kanzlei, wir haben sehr viele Künstlerinnen und Künstler als MandantInnen, so dass es auch einfach ein interessantes Mandatsspektrum ist, was sich hier ergibt. Und also oftmals geht es ja im Familienrecht entweder um Kinder oder ums Geld. Und genau, wenn es hier um Geld geht, dann geht es eben in der Regel auch um sehr, sehr viel Geld. Und ja, sehr anschaulich und vielfältig.
Ja, es ist echt ganz spannend. Kannst du vielleicht mal so kurz sagen, was dich eigentlich am Familienrecht generell als Rechtsgebiet begeistert?
Es sind mehrere Sachen. Ich finde zum einen das Familienrecht so spannend, weil es nicht nur der Streit unter Individuen ist oder die Beziehung unter Individuen, sondern es ist auch staatlich überformt. Es ist vom öffentlichen Recht durchdrungen, es ist grundrechtlich, es ist also menschenrechtlich, und es ist ganz massiv durch den Staat vorgegeben eigentlich, wie Familie, wer Familie sein darf, wie Familie funktioniert, wie die rechtliche Absicherung innerhalb von Familienbeziehungen funktioniert. Und das finde ich auf einer Ebene total interessant, sich diese Frage zu stellen, ja, warum entscheidet das der Staat eigentlich, in welcher Weise, und was bedeutet das für die Individuen? Also welches Diskriminierungspotenzial beispielsweise ist damit auch verbunden? Und gleichzeitig finde ich total spannend, dass das Familienrecht, also es betrifft alle Menschen. Wir alle haben irgendwie familiäre Verbindungen, die wir in der einen oder anderen Weise leben und rechtlich absichern wollen oder rechtlich eingebunden sind. Und Menschen dabei zu begleiten, die familienrechtlichen Themen oder auch Konflikte, die sich im Laufe des Lebens stellen können, zu lösen, das finde ich ganz persönlich eine ganz tolle Aufgabe. Das macht mir total Spaß. Mhm.
Das sind super interessante Aspekte, die du gerade angesprochen hast. Also der letzte Teil hat ja schon eine ein bisschen psychologische, vielleicht auch pädagogische Komponente, auf jeden Fall eine sehr soziale Komponente. Und der erste Teil, ich glaube, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber du hast natürlich total recht, dass das Familienrecht sich irgendwie dadurch auszeichnet, dass es ja eigentlich wahnsinnig intim ist, wie man Familie ist und zusammenlebt und wer sich um wen wann wie kümmert und so weiter. Also etwas, wo man eigentlich meinen würde, das ist ultra privat. Und trotzdem ist es doch sehr stark geregelt, wenn man genauer hinschaut. Und ich glaube, in diesem Bereich steckt ja auch ein Herzensthema von dir drin, nämlich das ganze Thema Abstammungsrecht. Mhm. Kannst du einmal vielleicht kurz sagen, worum geht es beim Abstammungsrecht generell, und dann, was ist der Teil, der dich besonders umtreibt?
Also erstmal ist das Abstammungsrecht vielleicht ein irreführender Begriff, weil es so auf irgendwie Blutsverbindungen oder so abstellt. Aber eigentlich geht es um das Recht der Eltern-Kind-Zuordnung. Also wer sind die verantwortlichen Personen für ein Kind? Und zwar in rechtlich ganz umfassender Hinsicht. Ein Kind kann sich noch nicht selbst versorgen. Es braucht Menschen, die für es Entscheidungen treffen. Und wer sind diese Personen, die wir als Eltern erfassen? Und das ist eben einer der Bereiche, der staatlich vorgegeben ist. Das heißt, das Recht sagt, es gibt für jedes Kind eine Mutter und einen Vater. Mutter ist immer automatisch die Person, die das Kind zur Welt bringt. Und der Vater ist entweder der Ehemann der Mutter oder, wenn die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet ist, der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat. Und da sieht man gleich mehreres, nämlich es ist ein total heteronormatives Bild von Familie, also Mutter-Vater-Kind-Familien. Das ist das einzige, die einzige Konstellation, die das Recht bislang abbildet. Und zum anderen sieht man, dass es Kriterien sind der Zuordnung, also zum Beispiel die Ehe mit der Mutter oder auch die Anerkennung, die überhaupt nicht geschlechtlich konnotiert sind, sondern die eben eher eine Vermutung sind, dass das Kind in dieser Konstellation wohl mit den beiden Personen aufwächst, die für das Kind die Elternverantwortung übernehmen, also für seine Pflege und Erziehung Sorge tragen. Und genau, das ist quasi das, was mich an dem Thema interessiert, dass ich sehe, es sind ganz viele Familienformen nicht erfasst von dieser rechtlichen Regelung. Das ist diskriminierend und es ist vor allen Dingen deswegen problematisch, weil die Kinder, die sich ja nicht aussuchen können, in welche Konstellation sie geboren werden, dadurch rechtlich weniger abgesichert sind oder massiv unterversorgt sind im Recht, weil sie, obwohl sie beispielsweise in eine Ehe von zwei Frauen hineingeboren werden, als das Kind einer alleinerziehenden Mutter gelten, mit allen Konsequenzen, die damit zusammenhängen, nämlich verstirbt die Mutter bei der Geburt, dann gilt dieses Kind als vollweise, kommt in staatliche Obhut statt zu der Ehefrau der Mutter, die natürlich der zweite intendierte Elternteil ist. Oder in anderer Weise trennen sich die Eltern, hat das Kind gegenüber der getrennt lebenden Mutter keinen Unterhaltsanspruch, keinen Erbanspruch und so weiter. Also sämtliche Folgerechte des Kindes hängen an dieser Frage, wer sind eigentlich meine rechtlichen Eltern? Und da finde ich es einfach absolut inakzeptabel, dass wir 2024 immer noch ein Familienbild haben, was so viele Familien eben nicht abdeckt.
Du bist ja sehr engagiert auch in diesem Bereich. Was tust du denn ganz konkret, um gegen diese zumindest mal empfundene Ungerechtigkeit und für Betroffene vorzugehen, sich dafür quasi einzusetzen, dass sich diese Position verbessert?
Also ich bin als Anwältin quasi nur Begleitung derjenigen, die davon betroffen sind, von dieser Diskriminierung. Und das sind eine ganze Menge von Familien. Und es gibt eine Initiative von sogenannten Zwei-Mütter-Familien, die also rechtlich nicht anerkannt werden. Und die haben seit 2019, 2020, haben sich immer mehr Familien zusammengeschlossen, die gesagt haben, wir finden das ungerecht, das verletzt unsere Grundrechte, die Grundrechte unserer Kinder. Und wir wollen diese Diskriminierung nicht länger hinnehmen und wollen sozusagen Verfahren zum Bundesverfassungsgericht bringen, um dort die Grundrechtsverletzung auch feststellen zu lassen. Und ich habe das große Glück, diese Familien als Anwältin begleiten zu dürfen. Und genau, wir versuchen eben auf diesem Weg A, auf die diskriminierende Situation aufmerksam zu machen, aber vor allen Dingen eben auch das Recht zu ändern, indem wir die Gerichte damit konfrontieren und versuchen, auf den Gesetzgeber den Druck zu erhöhen, nun endlich die Reform des Abstammungsrechts, die ja lange angekündigt ist, auch umzusetzen.
Wo steht ihr da aktuell? Also habt ihr schon Fortschritte machen können in der Politik oder vor Gericht?
Ja, 2021 haben die ersten Gerichte, die wir also mit den Feststellungsanträgen konfrontiert haben, sich quasi an die Seite der Zwei-Mütter-Familien gestellt und gesagt.
Also ganz kurz, kannst du einmal, das interessiert mich noch, wie es tatsächlich juristisch gemacht wurde, ja? Also was ist sozusagen der Feststellungsantrag, den ihr da stellt?
Also wir sind zu den Familiengerichten gegangen und haben gesagt, das Familiengericht möge feststellen, dass auch die zweite Mutter der rechtliche Elternteil des Kindes ist. Und zwar in analoger oder verfassungskonformer Anwendung der Regelung, die auch für einen Mann gilt. Also die Zuordnung qua Ehe mit der Mutter oder qua Anerkennung der Elternschaft oder der Mutterschaft. Und die Gerichte waren erstmal irritiert, weil der Bundesgerichtshof 2018 schon eine Grundsatzentscheidung zu dieser Frage getroffen hat und damals der Meinung war, das geht nicht, es gibt keine analoge Anwendungsmöglichkeit hier und das ist alles auch verfassungsmäßig absolut unbedenklich, weil es gibt ja die Möglichkeit der Stiefkindadoption. Das heißt, die zweite Mutter könnte einen Antrag stellen, dass sie das Kind als eigenes Kind annimmt. Das ist allerdings bei genauer Betrachtung kein Äquivalent zu der Zuordnung zu einer zweiten Mutter qua Geburt. Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass die Stiefkindadoption beantragt werden muss. Da gibt es ein gerichtliches Verfahren. Da kommt das Jugendamt nach Hause, überprüft die Familie, ob sie auch Eltern geeignet sind. Da muss man Schufa-Auskunft nachweisen, Einkommensnachweise erbringen, Gesundheitszeugnisse vorlegen, ganz viele intime Details des eigenen Lebens offenbaren dem Staat gegenüber. Und das zeigt schon, dass es hier eine hohe Anfälligkeit gibt, auch für weitere Diskriminierungen. Und deswegen sind die Familien, die jetzt unter dem Label No-Adoption, also keine Adoption, zu den Familiengerichten gezogen sind, die haben gesagt, wir wollen unsere eigenen Kinder nicht adoptieren. Wir sind bereits von Anfang an vollwertige Familien und das soll eben das Familiengericht feststellen. Wie gesagt, der Bundesgerichtshof hatte schon gesagt, das geht nicht. Und dann ist 2021, wir hatten also an verschiedenen Orten in Deutschland diese Feststellungsanträge anhängig gemacht und mehrere Gerichte haben gesagt, wir finden, dass der BGH hier das falsch beurteilt hat. Wir stellen uns an die Seite der Familien. Wir sehen, hier gibt es eine Grundrechtsverletzung und wir sind überzeugt davon, dass das Recht hier an dieser Stelle falsch ist. Und deswegen machen wir einen konkreten Normenkontrollantrag zum Bundesverfassungsgericht. Das ist sozusagen der Königsweg, den die Gerichte hier gehen konnten, indem sie nämlich nicht gesagt haben, wir weisen einfach zurück und lassen die Familien sozusagen durch die Instanzen gehen, um selbst dann Verfassungsbeschwerde zu erheben, sondern sie haben uns auf halbem Weg die Arbeit abgenommen und gesagt, so ist es und wir lassen jetzt das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden. Das war damals ein ganz großer Erfolg und hat für die Familien auch wirklich was bewirkt oder hat die Familien auch sozusagen empowered, unterstützt, weil sie das Gefühl hatten, hier sieht jemand auch diese Ungleichbehandlung, diese Diskriminierung, die uns passiert. Und man muss aber sagen, nun liegen seit 2021 insgesamt 6 Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, das ist historisch einmalig, dass zu ein und derselben Rechtsfrage so viele verschiedene Einzelpersonen und Gerichte gesagt haben, das ist eine verfassungswidrige Diskriminierung. Und das Bundesverfassungsgericht lässt diese Verfahren, was nicht schön ist, seit dieser Zeit einfach liegen. Seit 3 Jahren sind die Verfahren dort nicht bearbeitet. Und parallel, auch das, glaube ich, ist ein Erfolg von der Initiative No Adoption, hat unsere aktuelle Regierungskoalition im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie das Abstammungsrecht reformieren will. Auch das ist mittlerweile seit 2021 sehr ersehnt erwartet, bislang noch nicht umgesetzt. Aber ich bin doch guter Dinge, dass wir in absehbarer Zeit eine rechtlich verbesserte Situation für die Familien bekommen werden.
Also es klingt wirklich wahnsinnig spannend, vor allem diese Verflechtungen erstmal von allen deinen Themen, ja. Also ich meine, öffentliches Recht, Gender Studies, irgendwann mal war die Kombination und dann ist Familienrecht noch dazu gekommen und es scheint ja, als ob hier alles sozusagen den perfekten Schmelzpunkt gefunden hat, wo die Kompetenzen irgendwie zusammenfließen. Aber was ich auch immer sehr spannend finde, ist einfach, wie man sieht, ja, wie politisch das Recht am Ende des Tages doch ist. Und logischerweise, ich meine, wir wählen den Gesetzgeber, natürlich ist das Recht politisch, aber wie es sich eben auch verändern kann mit unterschiedlichen Koalitionen, wer findet das Thema wichtig, wer findet was anderes wieder wichtig und dass das natürlich auf die Menschen eben ganz realen Einfluss hat. In dem Falle warten sie jetzt halt einige Jahre einfach da drauf. Ich habe noch mal eine Frage und ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie da so falsch reinwerfe. Du bist da bestimmt viel tiefer drin. Die Regierung hat doch dieses Thema Verantwortungsgemeinschaft aufgeworfen. Ist das etwas, was aus sozusagen so als Workaround genutzt werden soll oder hat das gar nichts mit dem Problem zu tun und es geht eher darum, dass man quasi eine Alternative zur Ehe oder irgendwie so etwas schaffen möchte?
Ja, also die Verantwortungsgemeinschaft ist etwas, was mich überhaupt nicht überzeugt und was auch mit dem Abstammungsrecht, dem Recht der Eltern-Kind-Zuordnung gerade nichts zu tun haben soll nach dem Eckpunktepapier, was das Bundesjustizministerium da vorgelegt hat. Das heißt, die Verantwortungsgemeinschaft ist aus familienrechtlicher Sicht, da bin ich auch nicht die Einzige, die das so einschätzt, tatsächlich etwas, was wir nicht brauchen, weil es keine weitergehenden rechtlichen Absicherungen gewährt und gerade die familienrechtlichen Absicherungsmechanismen, ja, also beispielsweise auch die Folgen für das Abstammungsrecht, die Folgen für einen Aufenthaltsstatus, für eine Unterhaltsberechtigung und so weiter. All diese Folgen sollen mit der Verantwortungsgemeinschaft gerade nicht verbunden sein, auch etwa Steuererleichterungen oder so, so dass man sagen muss, ja.
Also, es löst eigentlich kein Problem. Also so wie du es jetzt beschreibst, löst es eigentlich kein existierendes Problem. Danke einmal für deine Einschätzung, weil so oft spricht man ja nicht mit so Familienrechtsexpertinnen. Deswegen ist es erstmal ganz spannend. Wie ist denn das Thema damals bei Raue aufgegriffen worden? Also du machst das ja alles im Rahmen deiner anwaltlichen Tätigkeit bei Raue und es ist ja durchaus, sind ja durchaus Verfahren, die auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und so. Also waren da gleich alle mit sofort an Bord? Musstest du erst ein bisschen überzeugen oder wie sah das damals aus?
Ja, das ist ein Grund, warum ich mich hier bei Raue so wohlfühle, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, nicht nur das Gefühl, sondern von Anfang an die Unterstützung bekommen habe, dass ich solche Verfahren hier auch führen kann. Das sind natürlich Verfahren, ich verdiene damit kein Geld und ich will auch kein Geld damit verdienen, weil ich finde, dass Familien, die gegen Diskriminierung kämpfen, gegen staatliche Diskriminierung, sollten dafür nicht noch wahnsinnig viel Geld zahlen müssen. Und ja, ich finde das, also habe das sehr wertgeschätzt, dass ich hier den Raum hatte, diese Verfahren zu führen. Ich habe das auch in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gemacht, was ebenfalls eine wahnsinnig tolle Unterstützung war, weil wir so eben auf ganz vielen verschiedenen Expertisen aufbauen konnten und die Familien mit einem breiten Netz auch unterstützen konnten.
Was macht denn vielleicht für diejenigen, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte nicht kennen, was ist sozusagen deren Tätigkeitsfeld? Welche Rolle nehmen die ein?
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist eine NGO, die sich darauf spezialisiert hat, Grundsatzfragen, verfassungsrechtliche Grundsatzfragen vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und das machen sie in ganz vielen verschiedenen Rechtsbereichen unter anderem eben auch in Diskriminierungsfällen. Und insofern hat es perfekt gepasst, die Frage der Diskriminierung im Abstammungsrecht auch zusammen mit dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte nach Karlsruhe zu bringen.
Ja, das ist ja, kann man schon sagen, ein feministisches Thema, was du da unter anderem mittreibst. Und wir haben uns ja im Vorgespräch schon so ein bisschen angefangen, darüber zu unterhalten. Weil wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann stellt man fest, dass es auch gar nicht das einzige feministische rechtliche Thema ist. Gerade eben schon gesagt, das Recht ist immer auch politisch. Also kann es natürlich auch mehr oder weniger feministisch sein. Und das würde mich mal interessieren, welche weiteren feministischen Rechtsthemen du siehst, die du vielleicht auch selber treibst oder mit denen du dich zumindest beschäftigst.
Ja, das ist eine große Frage.
Sehr viele, ja.
Also ich würde eher umgedreht fragen, welches Thema ist nicht feministisch im Recht, beziehungsweise welches Thema verdient es nicht, auch unter einer kritischen feministischen Perspektive beleuchtet zu werden. Wir hatten vor 2 Wochen gerade den feministischen Juristinnen-Tag in Berlin. Da waren 700 Teilnehmende dabei, die wirklich alle möglichen rechtlichen Bereiche beleuchtet haben und selbst auf das Weltraumrecht feministische Perspektiven geworfen haben. Insofern, genau, aber vielleicht sozusagen, was ich in meinem persönlichen Umfeld und meinem Alltag feministisch bearbeite, ist eben das Familienrecht. Das tue ich nicht nur als Anwältin hier bei Raue, sondern das tue ich auch als Mitglied und Vizepräsidentin im Deutschen Juristinnenbund, in der Kommission für Familienrecht und Erbrecht. Und da geht es im Grunde um verschiedene Bereiche des Familienrechts, die weiterhin und auch im Jahr 2024 noch durchsetzt sind von diskriminierenden Mechanismen und ja, tatsächlich würde ich sogar sagen, patriarchalen Strukturen. Also ein Thema ist beispielsweise Gewaltschutz in familienrechtgerichtlichen Verfahren zum Sorge- und Umgangsrecht, wo wir das große Problem haben, dass vorangegangene häusliche Gewalt unter Eheleuten oder unter PartnerInnen im späteren Streit um das Kind von den Familiengerichten quasi ausgeblendet wird. Die Frauen, die ins Frauenhaus flüchten mussten, eine massive Gewaltgeschichte hinter sich haben, kommen dann zum Gericht. Der Partner stellt einen Antrag auf Umgang mit dem Kind und die Richterin sitzt da und sagt, was in der Vergangenheit war, können wir nicht aufklären, das interessiert uns nicht. Wir gucken jetzt nach vorne und natürlich muss dem Vater Umgang gewährt werden. Das ist jetzt sehr grob skizziert, aber es macht, glaube ich, deutlich, wo das Problem liegt. Das geht natürlich nicht. Und da sind wir gerade massiv dran, weil wir sehen, für die Frauen passiert da ein wahnsinnig großes Unrecht. Es ist auch rechtsverletzend, weil es eben die Vorgaben der Istanbul-Konvention, die ja gerade Gewaltschutz stärken soll, nicht umsetzt. Und wir merken aber, dass es einen großen Widerstand gibt, eine große Reaktanz sozusagen im familienrechtlichen Umfeld überhaupt dem ganzen Thema Raum zu geben und Veränderungen auch mitzutragen.
Das klingt irgendwie total irre. Also wie kommt es dazu? Ist das sozusagen eine Praxis, die sich einfach durchgesetzt hat oder ist das irgendwo geregelt, das nicht mit zu berücksichtigen? Weil in jedem anderen Verfahren, wenn man jetzt mal an verwaltungsrechtliche Verfahren denkt und man muss irgendwie die Zuverlässigkeit von einer Person prüfen, wird natürlich auch geschaut, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten hat als Indikator dafür, wie sie sich in der Zukunft verhalten wird, um das eben als Prognose überhaupt machen zu können. Also verstehe ich gar nicht so richtig, wie das generell überhaupt sein kann. Das ist so, vielleicht hast du da nochmal irgendwie ein bisschen Input dazu. Und die andere Sache ist, meine Mutter hat schon immer gesagt, und das muss ich auch nochmal sagen, der Begriff häusliche Gewalt ist einfach auch für sich genommen falsch. Also es ist einfach ein Begriff, den man eigentlich auch irgendwie mal wirklich langfristig ändern müsste, weil natürlich, wir sprechen alle darüber, wir sagen das alle so, wissen auch alle, was gemeint ist, aber es klingt fast schon gemütlich. Mhm. Und dabei ist es einfach Gewalt in der Regel ja von Männern gegen Frauen. Nicht nur, will ich gar nicht irgendwie jetzt den Eindruck vermitteln, es gibt es natürlich genauso andersrum auch und auch zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren. Aber die allermeiste Gewalt ist natürlich von Männern ausgehend und an Frauen. Also total merkwürdiger Begriff, aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie das überhaupt sein kann.
Ja, genau. Erstmal wichtige Anmerkungen. Häusliche Gewalt ist, ja, wir könnten von Partnerschaftsgewalt beispielsweise sprechen. Vielleicht ist das ein bisschen präziser. Ich glaube, was da im familiengerichtlichen Verfahren passiert, ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Es sind zum einen irgendwie, ja, würde ich sagen, misogyne Stereotype, die da tragen, dass sozusagen ein Mann, der irgendwie sagt, er will Umgang mit seinem Kind haben, der wird sofort als sehr positiv wahrgenommen. Und natürlich gibt ihm das Recht auch das Recht auf Umgang mit dem Kind. Das ist geregelt im Gesetz. Jeder Elternteil hat das Recht und die Pflicht auch zum Umgang mit dem Kind. Und ganz häufig herrscht bei den Familiengerichten so eine Annahme, naja, also die Gewalt unter PartnerInnen, die hat sich ja nicht gegen das Kind direkt gerichtet. Und deswegen, was hat die Vater-Kind-Beziehung damit zu tun? Das ist natürlich ein absolut verkürztes und problematisches Verständnis, weil wir wissen auch, das Miterleben von Gewalt kann ein Kind massiv beeinträchtigen und schädigen. Und die hört ja auch nicht auf, wenn sozusagen die räumliche Situation getrennt wurde. Und das Weitere ist, dass die Familiengerichte sagen, naja, so schlimm war es ja nicht. Der hat sie vielleicht irgendwie ein bisschen, naja, ich will es jetzt gar nicht konkretisieren. Auch das ist eine Fehlannahme, weil es auch keine Bagatellgrenze von Gewalt gibt. Und dann hat es sich irgendwie so ein bisschen eingeschliffen, auch weil vielleicht die Akteure, die an diesen familiengerichtlichen Verfahren beteiligt sind, sehr lösungsorientiert, sehr zukunftsorientiert sind. Und natürlich ist es sehr komplex und auch zeitintensiv, wenn man jetzt anfangen würde, jeden einzelnen Fall zu ermitteln und zu klären. Es ist oftmals, steht dann Aussage gegen Aussage, dann spielt der persönliche Eindruck der Beteiligten im Familiengericht eine Rolle. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage, wo ich aber denke, das Recht doch die Aufgabe hat, hier auch vor allen Dingen die schwächere Position und vor allen Dingen auch das Kind zu schützen. Und da brauchen wir sehr viel mehr auch Fortbildung von RichterInnen. Wir brauchen auch eine gesetzliche Änderung, die das nochmal klarstellt. In Fällen, in denen Gewalt vorangegangen ist, kann es nicht sein, dass wir beispielsweise einen Beschleunigungsgrundsatz haben, den wir in Kindschaftsverfahren immer haben, dass wir sagen, wir wollen eigentlich schnell Entscheidungen haben, damit es keinen Kontaktabbruch gibt zwischen dem Elternteil und dem Kind. Sowas kann natürlich nicht gelten in Fällen, wo man erstmal klären muss, wer ist hier wie gefährdet und wer muss vielleicht auch wie an sich arbeiten. Das ist ein weiterer Punkt, dass oftmals werden nicht die Männer verurteilt und verpflichtet, da irgendwie ein Anti-Gewalt-Training zu machen oder sich mit ihren eigenen Gewalttätigkeiten auseinanderzusetzen, sondern am Ende sind es die Frauen und die Kinder, die in Therapiemaßnahmen gesteckt werden. Und ganz oft wird es eben von einem Dominanzverhältnis zwischen PartnerInnen zu einem hochstreitigen Elternkonflikt, heißt es dann immer, was ja eine Augenhöhe suggeriert, die nicht da ist.
Ja, es ist wahnsinnig spannend. Ich würde am liebsten gerade noch mit dir ewig weitersprechen, aber wir sind schon so voll über die Zeit. Deswegen habe ich nur noch mal eine letzte Frage an dich, weil ich mir vorstellen kann, dass einige das hören und das auch super spannend finden und irgendwie sich fragen, wie sie sich vielleicht engagieren können oder ja, wo es überhaupt Anlaufstellen gibt. Du bist ja selber beim Deutschen Juristinnenbund tätig. Den Feministischen Juristinnentag hattest du auch gerade schon genannt. Was würdest du vielleicht jungen Juristinnen empfehlen, wenn sie jetzt gerade denken, oh, das klingt aber richtig gut, das möchte ich mir auch mal näher anschauen.
Was ich jungen, interessierten Menschen empfehlen würde, ist, immer sich zu vernetzen mit den Strukturen, die es vor Ort gibt. Und da würde ich schauen, es gibt beispielsweise vom Deutschen Juristinnenbund verschiedene Ortsgruppen, die sich regelmäßig treffen, an die man sich anschließen kann. Es gibt junge Juristinnen im Deutschen Juristinnenbund. Ja. Es gibt andere tolle Verbände, zum Beispiel der Postmigrantische Juristinnenbund, der sich gegründet hat. Es gibt super viel Literatur, Austauschforen im Internet, Podcasts, also ich glaube, die Bandbreite, wie man irgendwie sozusagen einen Einstieg finden kann, die ist total gegeben. Und genau, ansonsten fand ich es eben sehr hilfreich, hier bei Raue das Referendariat zu machen, also in Orte reinzugucken, wo man sozusagen von außen eine gewisse Vorstellung hat, aber da auch tatsächlich irgendwie in Kontexte reinzugehen und Sachen von innen kennenzulernen. Ja, das wären meine Empfehlungen.
Das sind erstmal ein paar gute Tipps. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte, wie gesagt, noch viel, viel länger weitermachen. Ich finde es echt sehr interessant. Aber wir müssen auch mal aufhören. Ist auch Freitag. Ist ja jetzt auch mal gut langsam. Aber auf jeden Fall danke ich dir für deine spannenden Einblicke. War richtig cool und schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Das war Lucy Chebut. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.